Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, heute bin wieder ich am Mikrofon, Sebastian Hohlbaum, Redakteur bei der Roadbike, und mein Kollege Christian ist auch mit dabei.
Hallo zusammen.
Und wir sind nicht nur zu zweit, sondern wir haben heute einen Gast, einen ganz besonderen Gast, nämlich Anne Haug. Das ist die amtierende Ironman-Langdistanz-Weltmeisterin im Triathlon. Hallo Anne.
Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Anne.
Dankeschön.
Wir haben ja unter unseren Hörern sehr viele oder wahrscheinlich fast ausschließlich Rennradfahrer. Und deswegen sag doch mal ein paar Worte zu dir, einfach, dass wir dich so ein bisschen kennenlernen.
Ja, ich bin die Anne, ich bin 37 Jahre, ich bin Profi-Triathletin, seit 2 Jahren jetzt auf der Langdistanz. Davor war ich Kurzdistanzathletin. Und ja, ich habe ganz normal wie jeder andere auch erstmal studiert und bin danach zum Profisport gekommen. Und ja, jetzt bin ich Triathletin.
Wie kommt man zum Triathlon, jetzt, wenn ich mal einhaken darf? Was hat dich da gereizt?
Ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen. Mein Papa war Sportlehrer und ich habe eigentlich alle Sportarten ausprobiert.
Ein Lehrerkind.
Und ich habe dann alle Sportarten ausprobieren dürfen, habe aber nichts besonders intensiv gemacht oder habe auch nie einen Leistungssport-Hintergrund gehabt. Und irgendwie durch Zufall über meinen Ex-Freund damals, der hat den Triathlon gemacht und ich habe gedacht, oh, das klingt eigentlich ganz spannend. Ich konnte aber überhaupt nicht schwimmen und habe mir dann mit 20 Jahren versucht, mit YouTube-Videos und das Schwimmen beizubringen. Und als ich dann 1500 Meter am Stück schwimmen konnte, das hat ungefähr so 3 Monate gedauert, habe ich mich für meinen ersten Triathlon angemeldet und bin da gleich Dritte geworden. Und ja, dann hat sie irgendwie das Feuer entfacht.
Das sind aber gleich tolle Nachrichten für viele Triathleten, die auch nicht vom Schwimmen kommen und für die Schwimmen das Schwierigste ist, dass man selbst mit einem, in Anführungszeichen, so späten Einstieg wie bei dir mit 20 Jahren, dass man da im Schwimmen noch richtig was reißen kann anscheinend.
Naja, also auf der Kurzdistanz war das schon echt immer meine Achillesferse und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, also nach Rio dann 2016, dass das Schwimmen echt auf der Kurzdistanz so krass schnell wird, dass man da eben als, ich sag mal, nicht Native-Schwimmer, wo man das als Kind gelernt hat, vernünftig, da wird's einfach echt hart, weil das sind halt alles ehemalige Profischwimmer, die da jetzt sich tummeln auf der Kurzdistanz und das merkt man dann schon, also da tut man gut daran, wenn man das als Kind gelernt hat, vernünftig.
Du sprichst da jetzt schon von so Sachen wie Rio, also den Olympischen Spielen und Kurzdistanz, auch wieder für unsere Nicht-Triathleten-Hörer mal gefragt. Kurzdistanz, was bedeutet das? Also was sind das für Entfernungen, die man da zurücklegen muss?
Also die Kurzdistanz ist 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, wobei da Windschatten erlaubt ist, und ein 10 Kilometer Lauf hinten raus.
Ah, Windschatten erlaubt, das heißt, das ist dann auch wahrscheinlich so ein bisschen mehr mit einem Radrennen, wie es wir Rennradfahrer kennen, vergleichbar.
Genau, das ist quasi wie ein Kriterium. Deswegen ist halt auch das Schwimmen so extrem wichtig, weil man natürlich sicherstellen muss, dass man vorne in der ersten Gruppe mit dabei ist, um dann halt auch ein gutes Rennen zu absolvieren, weil es halt unheimlich schwer ist, einfach alleine eine Gruppe zu jagen. Das können ja die Rennradfahrer bestimmt gut verstehen.
Ja, das klingt auch so nach einer Distanz, die ja eigentlich noch irgendwie machbar erscheint. Also jetzt für mich als Rennradfahrer so 10 Kilometer laufen, ja, kriegt man noch irgendwie hin, und 1,5 Kilometer nicht absaufen im Wasser ist auch so, wo ich sage, okay, das ist so zumindest noch in Reichweite.
Ja klar, von der Distanz ist es natürlich machbar, aber es kommt natürlich auf die Geschwindigkeit drauf.
Ja. Ich bin jetzt nur vom Ankommen.
Genau, ja, das ist auf jeden Fall möglich, das glaube ich auch.
Und was so Geschwindigkeiten angeht, so auf der Radstrecke, wie muss man sich das vorstellen? Also so ein Kriterium, gibt es auch wirklich dann so Attacken aus der Gruppe raus, oder ist das einfach nur, wir fahren alle zusammen, aber einfach so schnell wie möglich, um dann im Laufen nochmal richtig den Hammer auszupacken?
Oh, das hängt ein bisschen vom Kurs drauf ab. Das hängt natürlich auch davon ab, wer es im Feld. Ist man natürlich ein guter Radfahrer? Hat man nicht Interesse dran, irgendwie wegzukommen? Ist man ein guter Läufer? Dann wird man sich jetzt nicht durch unnötige Attacken seine Lauffähigkeiten schon vorher ruinieren. Von daher hängt es immer ein bisschen davon ab, was ist man für ein Athletentyp. Aber klar, geht's da ab und man versucht sich abzusetzen und je nach Streckenverhältnissen dann halt seine Vorteile auszuspielen.
Was war immer, also was war deine Taktik dann auf dem Rad, wenn du hast schon gesagt, so Schwimmen, da hast du quasi alles gegeben, aber du kommst nicht vom Schwimmen, deswegen war da jetzt nicht so viel zu holen. Und wie war es dann auf dem Rad? Konntest du da auch mal quasi dich absetzen oder mal ein paar Leute hinten raus kicken?
Naja, also das Problem war, ich hatte nie groß taktische Möglichkeiten auf der Kurzdistanz. Ich kam meistens relativ sehr spät aus dem Wasser, meistens ganz spät aus dem Wasser. Von daher gab es für mich immer nur ein Gas und das war Vollgas. Und dann habe ich halt versucht, da vorne in die Gruppe reinzufahren. Und früher, also zu der Zeit, wo ich auf der Kurzdistanz Weltspitze war, waren einfach die Radstrecken noch ein bisschen selektiver wie heute und vielleicht auch, ja, das Engagement der ersten Gruppe nicht ganz so krass wie zur jetzigen Zeit, sodass ich es da halt oft geschafft habe, ganz nach vorne zu fahren. Aber wie gesagt, taktische Möglichkeiten hatte ich da keins. Ich bin nach dem Schwimmen aufs Rad gestiegen und bin so hart gefahren, wie ich nur irgendwie konnte und habe gehofft, dass ich die Gruppe irgendwann sehe.
Das hört sich nach einer ganz schönen Quälerei an. Du bist jetzt aber, du hast ja gesagt, oder wir haben ja gesagt, du bist jetzt die amtierende Langdistanz-Weltmeisterin, du bist seit ein paar Jahren jetzt auf der Langdistanz. Wie hat sich da das verändert, das Ganze? Also du musst jetzt nicht mehr quasi auf dem Rad einfach die ganze Zeit Vollgas fahren, sondern du hast ein bisschen längere Strecke vor dir jetzt auf dem Rad, oder?
Genau, also das hat sich natürlich grundlegend geändert. Allein schon der Tatsache geschuldet, dass eben auf der Langdistanz Windschatten verboten ist. Es ist quasi ein Einzelzeitfahren und dadurch muss man natürlich schon mit seinen Kräften mehr haushalten oder man tut gut daran, konstant zu fahren und nicht so die große Energiespitze reinzusetzen. Und natürlich ist das Fahrrad auch ein ganz anderes. Klar, wir sind jetzt auf einem Zeitfahrrad unterwegs, in einer ganz anderen Position, über ganz andere Distanzen. Und das war schon ein großer Unterschied. Also das war eigentlich der größte Unterschied von Kurzdistanz auf Langdistanz.
Ist es denn eigentlich so, dass wenn du sozusagen von der Kurzdistanz, ist es so ein natürlicher Weg, dass man immer länger, also die Wettkämpfe immer länger werden? Ist es so eine Art Aufstieg oder ist es einfach eine unterschiedliche Spezialisierung, was einem mehr liegt? Also sozusagen der Langdistanz-Ironman-Triathlet, ist das sozusagen der König oder ist der einfach nur, sagen wir, spezifisch leidensfähiger oder wie auch immer das?
Na, ich würde einfach sagen, das ist eine andere Sportart, aber es ist natürlich schon ein natürlicher Prozess auch, dass wenn man einfach die Spritzigkeit nicht mehr hat oder dass man dann auf die längeren Distanzen rübergeht. Das kann man ein bisschen mit dem Laufen vergleichen, wenn die Leute halt erst 5 und 10 Kilometer Bahnläufer waren und dann langsam zum Halbmarathon-Marathon überwechseln. Da hat man einfach noch mal ein bisschen eine längere Karriere vor sich, würde ich sagen. Und das ist Ausdauersport. Das heißt, Ausdauer entwickelt sich halt auch über die Jahre und je älter man wird, desto besser wird natürlich auch die Ausdauerleistungsfähigkeit und der Speed nimmt vielleicht ein bisschen ab, was man aber auf der Langdistanz jetzt nicht so benötigt. Da ist vor allem diese Kraftausdauer vonnöten, die man eben über Jahre aufbaut.
Sozusagen jetzt ganz, ganz despektierlich gesagt, so der Ironman, die Seniorenrampe des Triathlons.
Nee, so aber es gibt natürlich auch ganz Weltklasse-Athleten, die sich ausschließlich auf Ironman konzentrieren, wie jetzt Lucy Charles. Ich meine, die ist 24, 25 und hat nie Kurzdistanz gemacht. Die ist reine Langdistanz-Spezialistin. Also es gibt solche und solche Leute, aber ich glaube einfach, dass es auf der Langdistanz extrem wichtig ist, dass man eben eine gewisse Grundschnelligkeit mitbringt, um eben Weltspitze zu sein. Das ist genau wie beim Marathonläufer. Wenn der keine gescheite Unterdistanz hat, wird er nie ein guter Marathonläufer sein. Das ist einfach Grundbedingungen, würde ich sagen.
Aber es ist ja auch so, dass bei der Langdistanz so Ironman, glaube ich, die Aufmerksamkeit einfach am größten ist. Also ich meine hier Ironman auf Hawaii, das ist ja ein Medienevent, das wird übertragen, da kommt man in die Sportschau und was weiß ich wo alles rein. Mitteldistanz oder Kurzdistanz-Skiathlon sieht man, glaube ich, maximal bei Olympia oder so. Danach ist es, glaube ich, relativ schwierig, da Medienpräsenz hinzukriegen, oder?
Ja, wobei ich das echt sehr schade finde, weil natürlich die Kurzdistanz unheimlich attraktiv ist. Der Klar. Speed ist einfach gewaltig. Aber ich glaube, das große Problem ist, dass die meisten Altersklassenathleten eben Langdistanz machen. Und im Langdistanz ist eben diese einmalige Gelegenheit, sich direkt im gleichen Wettkampf mit uns Profis zu vergleichen. Und dadurch kann man das besser in Relation setzen, als wenn man jetzt Kurzdistanzler sieht, die ein ganz anderes Wettkampfformat machen, wo man nicht so den Bezug dazu hat. Und dann ist natürlich der andere Punkt auch der Erfolg. Also die Deutschen, vor allem die Männer, haben über Jahre den Ironman Hawaii dominiert und dadurch sind die einfach, ja, Sportarten, in denen Deutsche erfolgreich sind, würden einfach öfter Klar. übertragen, wie eben nicht so erfolgreiche Sportarten.
Ja, aber das sieht man ja auch, dass, also ich glaube auch mit dem, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Ironman, der übertragen wird dann auch, oder dass auch irgendwie zumindest Hessen, das Hessenfernsehen auch vom Ironman Frankfurt live berichtet, das, ja, das musste sich erst etablieren und das hat sich, glaube ich, wie du schon gesagt hast, durch die Erfolge auch ein bisschen etabliert und ja, und jetzt nicht nur unsere Männer, muss man sagen, sind da sehr erfolgreich, sondern halt mit dir auch haben wir jetzt wirklich hoch erfolgreiche Frauen da im internationalen Feld und das ist natürlich, das tut dem Sport sicher gut.
Ja, definitiv. Ich glaube halt einfach, dass es in der Sportart extrem viel bringt, wenn einfach junge Leute sehen, ey, damit kann man erfolgreich sein, damit kann man vielleicht auch seinen Lebensunterhalt bestreiten und wir sind da erfolgreich. Das ist da natürlich Motivation und wenn das natürlich auch dementsprechend medial übertragen wird, wächst da natürlich auch eine breite Basis dann und das macht den Sport attraktiv und gut.
Als du von der Kurzdistanz über die Mittel dann auch die Langdistanz gewechselt hast, hat sich ja wahrscheinlich auch dein Training ein bisschen verändert. Ist es jetzt mittlerweile geprägt von einfach stundenlang Kilometer machen auf dem Rad und lange Tempoläufe und einfach morgens und abends im Schwimmbad? Oder wie sieht so dein Trainingsalltag jetzt aus?
Also da hat sich das auch schon viel getan. Früher war das definitiv so, vor vielleicht 10 Jahren, dass man als Langdistanzler 5, 6, 7, 8 Stunden auf dem Rad verbracht hat. Da ist die Trainingswissenschaft jetzt schon ein bisschen weiter. Das heißt, Qualität geht auch da vor Quantität. Und ich muss sagen, rein von der Stundenzahl, die ich in der Woche absolviere, mache ich nicht mehr, wie ich zu Kurzdistanzzeiten gemacht habe. Die Kurzdistanzen trainieren auch extrem viel und die Intensitäten haben sich vielleicht ein bisschen verändert. Also im Schwimmen und im Laufen, würde ich sagen, hat sich eigentlich gar nichts verändert groß. Da trainiere ich wie zu Kurzdistanzzeiten. Auf dem Rad ist es natürlich schon ein bisschen anders. Also ich lege nicht mehr so viel Wert auf diese ganz kurzen, ganz knackigen Sprints oder VO2-Max-Intervalle. Das hat sich schon dahingehend verändert, dass ich mehr so Kraftausdauer-Intervalle mache, längere Sachen mache. Aber jetzt umfangsmäßig ist da kein großer Unterschied. Also ich trainiere jetzt auch nicht mehr oder härter wie zu Kurzdistanzzeiten.
Wie viel muss man denn so in der Woche trainieren, um jetzt mal sagen, so eine Langdistanz absolvieren zu können, in der zumindest mal vertretbaren Zeit? Was ist da so eine Größenordnung, um mir das mal vorstellen zu können?
Also als Profi, also ich persönlich trainiere zwischen, ja, sagen wir mal, reine Trainingszeit, jetzt ohne Physioathletik und was da noch alles dazu kommt, das ist schon ein ganz Tagesjob. Aber das reine Netto-Training, würde ich sagen, bewegt sich zwischen 25 und 35 Stunden die Woche. Mhm. Und aber klar gibt's Altersklassenathleten, die haben natürlich, wenn die das neben dem Beruf machen, nicht so viel Zeit und können das auch weniger. Ich glaube, das ist ein bisschen, wie viel Sporterfahrung hat man, welchen sportlichen Background hat man. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, von 0 auf 100 gleich einen Ironman zu machen, sondern man sollte da natürlich schon so dementsprechend einen Background haben. Aber ich glaube, als Altersklassenathlet kann man, wenn man 10 Stunden, 12 Stunden die Woche zusammenbekommt, ist man da schon sehr gut mit dabei.
Okay.
Und dein Training, das beinhaltet ja nicht nur, du hast gerade eben schon angesprochen, das beinhaltet nicht nur reine Trainingszeit, du hast gerade eben schon so Physio und Athletik, aber auch auf der Technikseite hat sich ja einiges getan. Du warst ja auch schon mal im Windkanal, um deine Position auf dem Rad zu optimieren.
Ja, also das ist natürlich jetzt auf der Langdistanz kommen natürlich solche Dinge wie so ein bisschen Materialtuning ist natürlich schon extrem wichtig. Ne? Verbringt einfach so lange Zeit auf dem Rad und da ist es natürlich schon extrem wichtig, da die bestmöglichste Position zu haben und ein bisschen Free Watts zu bekommen, wie man das so schön sagt. Ja. Und da ist eben ja so ein Windkanaltest, den ich einmal im Jahr mache. Ich habe ganz tolle Sponsoren, die mir das ermöglichen, einmal im Jahr eben in den Windkanal zu gehen. Und das ist schon ein ganz wichtiger Baustein. Also diese Technik-Part nimmt schon einen großen Raum auch ein, jetzt auf der Langdistanz.
Ja, da gab es ja auch, also da gab es ja tatsächlich viele Entwicklungen in den letzten Jahren. Also wir kriegen das auch immer mit. Wir ab und zu sind wir ja auch schon im Windkanal gewesen, zusammen, haben dann mit Swisside unsere Aero-Rennräder und auch Laufräder oder Helme oder so getestet. Und ja, es ist immer erstaunlich, was für kleine Änderungen da große Wirkung zeigen. Gab es da irgendwas, so eine Kleinigkeit vielleicht, von der du nicht erwartet hättest, dass sie so einen großen Effekt hat, die dich irgendwie überrascht hat? Oder war das alles eher so, ja, ist logisch, ich gehe mit dem Kopf tiefer und mache mich ein bisschen enger und dann bin ich auch schneller?
Nee, also das ist ja immer so die Sache. Man denkt auch, man macht den Kopf runter und dann wird man schneller. Aber es ist meistens ganz anders. Also manchmal muss man einfach den Rücken lang machen oder es sind Dinge, wo man wirklich verwundert ist, was einen schneller macht, wo man jetzt so das offensichtlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Und was mich besonders verwundert hat, ist, wie viel wirklich ein Anzug ausmacht. Also am Fahrrad kann man meistens gar nicht, die sind schon echt ausgereizt, die Fahrräder. Mhm. Ich meine, die sind alle irgendwie auf dem gleichen, ähnlichen technischen Standard, aber die Person, die oben drauf sitzt, nimmt einfach nur mal je nach Körpergröße bis zu 50, 60, 70% des Windwiderstands ein. Und eine perfekt sitzende Kleidung, ein gutes Material, das kann wirklich bis zu 20 Watt sparen. Und das ist echt eine ganze Menge. Wenn man das natürlich auf die Zeit von dem Ironman über 180 Kilometer addiert, kommen da schon mal Minuten zusammen, die man einfach rausholen kann, wenn man einfach nur einen vernünftigen, guten Anzug hat. Also das ist was, was ich nie auf dem Schirm hatte und so Kurzdistanzzeit nie relevant war, aber jetzt eben eine große Bedeutung gewinnt.
Ja, und bei Triathleten kommt ja noch hinzu, dass der Anzug irgendwie beim Schwimmen nicht zu sehr stören soll, zumindest unterm Neo, und beim Laufen auch nirgendwo irgendwie reiben oder einengen soll. Also das ist dann quasi, die Kleidung ist dann nochmal ein richtiges Multitalent dann bei den Triathleten.
Ja, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Klar, die muss irgendwie im Wasser schnell sein, wasserbeständig sein. Man muss trotzdem die Technik noch, man muss die Arme strecken können, obwohl man am Rad dann die Schultern eigentlich nach vorne gezogen kriegen muss und beim Laufen wieder genau das Gegenteil erreichen. Also es sind schon extreme Anforderungen an diesen Stoff, und dann gerade halt, wenn man auch in Hawaii ist, muss natürlich der Stoff auch sicherstellen, dass man bei 45 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit nicht auch noch verreckt in dem Anzug. Also das sind schon wirklich große Herausforderungen, braucht man gute Partner, die da wirklich Ahnung davon haben.
Während wir jetzt gerade hier unser Interview durchführen, ist gerade draußen zwar bei uns Sonnenschein, aber also empfindlich kalt. Also es hat hier minus 5, 6 Grad. Nicht so das beste Radfahrwetter. Wie machst du das im Winter? Machst du da irgendwie ein bisschen weniger Fokus aufs Rad oder machst du wie der Kollege Sanders irgendwie ganz viel auf der Rolle? Wie sieht dein Training bei so etwas widrigeren Witterungsbedingungen aus?
Also normalerweise bin ich immer auf Lanzarote im La Santa, mein Partner. Von daher versuche ich die Kälte zu vermeiden, weil ich wirklich ein schön Wetter- und Sommersportler bin. Aber jetzt durch Corona-Zeiten ist das natürlich schwieriger. Und also ich mache alles auf der Rolle dann. Also mich bringt da nichts raus, wenn es unter 10 Grad ist oder es regnet, dann bin ich auf der Rolle zu Hause. Und ich weiß einfach, dass mir die Rolle die macht mich einfach hart, und ich habe da eben einen ganz tollen Benefit auch von der Rolle, obwohl das natürlich schon eine harte Kiste ist, aber ich merke einfach, dass der Transfer extrem gut ist und deswegen mache ich das.
Wie lange fährst du da auf der Rolle? Also ich meine, ich kenne das von mir selber, alles, was über eine Stunde rausgeht, wird echt hart, weil dann läuft mir quasi hier das Wasser die Wände runter, und ich bin, glaube ich, auch so maximal schweißgebadet. Wie lange bist du dann auf der Rolle? Oder was war deine längste Rolleneinheit?
wenn es sein muss, fahre ich auch mal 5 Stunden auf der Rolle. Das ist leider die Anforderung. Ironman ist halt auch mal ein Kopftraining und man muss sehr lange Zeit mit seinen Gedanken und sich selbst beschäftigt sein. Von daher ist das Teil des Jobs, dass man, klar, mache ich das nicht ständig und da muss man wirklich vorsichtig sein, weil das natürlich auch echt die Hirnbatterien ganz schön abnutzt. Und wie du schon gesagt hast, man schwitzt extrem, man muss da echt aufpassen, gut Elektrolyte zu sich zu nehmen, sonst schwemmt man sich einfach zu sehr aus. Aber meine normalen Einheiten bewegen sich immer zwischen 2 und 3,5 Stunden auf der Rolle.
Okay, das ist aber ordentlich.
Ja.
Aber es ist interessant, dass du das angesprochen hast, dass quasi das Rollentraining, das ist quasi ja fast 2 Training in einem, nämlich einmal für die Beine und einfach die Ausdauer auf dem Rad und dann aber auch für den Kopf dieses lange Durchhalten und dieses in Hawaii bei der Ironman-Weltmeisterschaft diese wirklich sehr eintönige Strecke, wo es wenig zu sehen gibt und wo wenig passiert, da kann man wahrscheinlich auf der Rolle dann ganz gut auch den Kopf trainieren. Lenkst du dich dann irgendwie ab mit einer Serie oder fährst du auf Swift und guckst dir wenigstens beim durch die virtuelle Landschaft fahren zu oder sonst irgendwie was oder einfach nur die Wand und
meistens ist es nur die Wand und die Wattwerte, weil ich auch ganz oft, also ich fahre ja meistens, also 90% der Einheiten habe ich ja Intervalle mit drin und irgendwelche Aufgaben, die ich machen muss. Und da habe ich gar keine geistigen Fähigkeiten, deiner Serie zu folgen oder das vorm Fernseher zu machen. Ich will da in unseren, ich trainiere hier am Olympiastützpunkt in Saarbrücken und wir haben da so einen eigenen Rollenraum, wo auch die Laufbänder drinstehen. Und ich muss da irgendwie in diesen, ich nenne es immer Pain Cave rein und dann muss ich mich da drauf konzentrieren und das ist wirklich echt, ja, extrem fordernd und anstrengend für den Kopf und ermüdend und da kann ich eigentlich nur Musik nebenbei hören und muss mich auf mein Training konzentrieren, da kann ich eigentlich nicht viel nebenbei machen.
Das hört sich wirklich, das hört sich wirklich hart an, also da muss ich dem Christian beipflichten, also meine Rolleneinheiten, die nach einer Stunde wird's, finde ich schon sehr zäh und ich lenke mich ab, aber ja, wie gesagt, deswegen sind wir wahrscheinlich, bist du die Weltmeisterin und wir zwei.
Ich kann euch beruhigen, ich habe auch schon meistens nach einer halben Stunde keine Lust mehr, aber es ist einfach so, da muss man durch.
Ich meine, ich hatte ja schon mal Trainingseinheiten irgendwie mit Trainerroad oder so, wenn dann irgendwie eine 90-Minuten-Einheit ansteht oder so und ich bin in einer Viertelstunde eigentlich schon gedanklich fertig und sehe dann, dass dann noch 75 Minuten runterticken müssen. Das macht mich dann manchmal im Kopf auch schon richtig fertig. Und mir denke, muss jetzt
ja,
nicht
aber
sein.
Das ist eben diese Kunst, Strategien zu finden, seinen Körper zu überlisten. Man muss eben immer seinen Geist beschäftigen, sich ablenken. Das ist genau das, was man halt auch im Ironman braucht. Weil, es wird einfach irgendwann immer sauhart und irgendwann denkst du, ich möchte mich einfach nur in den Straßengraben legen und schlafen. Aber man muss dann eben immer wieder Strategien finden, um weiterzumachen. Und das trainiert man da eben besonders gut auf diese Rolleneinheit.
Das stimmt. Gibt's irgendwas, was du dann quasi irgendein Bild oder irgendeine Vorstellung, die du beim Rollentraining oder dann auch im Wettkampf, die du dir irgendwie ins Gedächtnis rufen kannst, die dich dann wieder motiviert? Also denkst du dann quasi schon an das Gefühl, dass du beim Zieleinlauf hast oder denkst du einfach an eine schöne Erinnerung aus der Freizeit, die du vielleicht mal hattest oder an das Essen, was du dir nach dem Zieleinlauf gönnst? Oder gibt es da irgendwas, ein Bild, womit du dich motivierst?
Also im Training würde ich ganz klar sagen, dass ich mich motiviere mit meinen Zielen. Ich weiß, wenn ich das hier durchstehe in der Wattzahl und das Training einfach mache, dann bin ich gut vorbereitet für meinen Wettkampf. Ich mache das alles für das eine Ziel, eben bestmöglichstes Rennen abzuliefern. Und im Rennen selber oder auch in Einheiten, zum Beispiel wenn ich jetzt, keine Ahnung, 2x10 Minuten richtig, richtig hart fahren muss und ich merke schon nach einer Minute, ich bringe die Kurbel gar nicht mehr rum, dann muss man sich einfach kleine Ziele setzen. Also man muss diese 10 Minuten in kleine verdauliche Häppchen einteilen und sagen, okay, eine Minute, da konzentriere ich mich mal drauf, dass ich einen ganz runden Tritt mache. Und die nächste Minute, da versuche ich mal, keine Ahnung, irgendwie im Takt der Musik zu fahren oder sich kleine Etappen setzen und sich dadurch immer motivieren. Nicht das große Ganze sehen, wenn es richtig hart wird, genauso im Wettkampf. Wenn man ins Wasser springt und denkt, okay, jetzt nur noch 8 Stunden 40, dann ist das echt schwer zu verdauen für den Kopf. Man muss sich echt sagen, okay, ich schwimme jetzt bis zu der Boje, setz mir die Aufgabe. Und dann kommt die nächste Aufgabe und dann kommt der nächste und immer im Moment bleiben, weil es nützt nichts zu denken, wie schön man im Ziel aussehen würde, wenn man gerade bei Kilometer 20 am Laufen ist. Man muss schauen, was tue ich jetzt, dass ich schnellstmöglich zu Kilometer 25 komme zum Beispiel. Weil es nützt nichts, nach vorne oder nach hinten zu blicken. Man muss immer im Moment bleiben.
Ja, und dann jetzt, wenn ich mir das im Wettkampf vorstelle, ich meine, also meine Wettkämpfe beschränken sich dann irgendwo so im Mittelfeld mit Glück zu landen. Wie ist es eigentlich, wenn man im Wettkampf ist und dann realisiert, hey, man hat eine Chance, das Ding hier zu gewinnen? Wie geht man dann mit dem Druck an, das sozusagen jetzt nicht zu verkacken?
Ja, das ist eben, man sollte eben gar nicht denken, das wäre das Beste. Also die Gefühle, Glücksgefühle möglichst rauslassen. Man muss im Moment bleiben, weil das Ironman ist echt ein Biest. Also das kann 500 Meter vorm Ziel kann es noch vorbei sein. Also das ist wirklich erst vorbei, wenn man die Ziellinie überquert hat. Und bis dahin muss man einfach extrem konzentriert bleiben, sich nicht zu früh zu freuen, immer Respekt vor der Distanz haben und sich jede Sekunde fragen, tue ich gerade das Richtige? Mache ich alles so, damit ich in der bestmöglichsten Zeit das Ziel erreiche oder in der bestmöglichsten Leistung, sagen wir mal so. Und keine Gedanken damit verschwenden, was ist, wenn ich im Ziel bin, sondern Gedanken verschwenden, was muss ich gerade im Moment tun, um bestmöglichste Leistung abzurufen.
Ist es denn bei Triathleten eigentlich auch so, also ich meine, das hört und liest man immer, dass ich also als Triathlet man sich viel mehr an so der eigenen Zeit orientiert und sagt, okay, ich habe meine eigene Zeitziel, meine eigene Bestmarke entsprechend verbessert und so dieses, wie viel da bin ich eigentlich geworden, gar nicht so relevant. Also ich kenne das von Radrennen, weil da geht es halt eher um die Position und gar nicht so um die eigene Zeit, sondern wenn man halt beim Triathlon immer diese festen, gleichen Distanzen hat, ist es natürlich auch intern besser vergleichbar, dass man da viel mehr über die eigene Zeit geht, weil man hört ja auch, dass so die Triathleten so als Familie sich so ein bisschen wahrnehmen und dann jeder natürlich mit seiner Bestzeit zufrieden ist, auch wenn jetzt positionsmäßig vielleicht was anderes sozusagen im Resultat steht.
Naja, also bei uns Triathleten sind ja Zeiten so wegen wie Schall und Rauch, weil kein Rennen ist vergleichbar mit dem anderen, weil die Streckenverhältnisse einfach unterschiedlich sind und selbst die Bedingungen bei einem und demselben Wettkampf können ja von Jahr zu Jahr schwanken. In einem Jahr hat man brutal Wind, im anderen Jahr hat man gar keinen Wind. Und ich glaube, je länger die Distanz wird, umso mehr muss man wirklich bei sich bleiben. Und gerade Ironman ist halt wirklich eine extremst lange Strecke und es ist auch einfach nur an guten Tagen zu schaffen. Und deswegen tut man wirklich gut daran, sich auf sich selbst zu konzentrieren, weil du kannst einfach nicht Leute racen, sage ich jetzt mal. Das kann man auf der Kurzdistanz, auf kürzeren kann man gegen andere Leute rennen. Aber wenn du anfängst auf der Langdistanz mit Biegen und Brechen nach vorne zu fahren, dann wird sich das gewaltig rächen. Von daher muss man sehr geduldig sein, sehr gutes eigenes Körpergefühl mitbringen und wissen,
also dieses Pacing sozusagen, dass man sich nicht zu irgendwelchen Kurzfristen so nach vorne, den da vorne, den schnappe ich mir jetzt noch, sondern wirklich bei sich und seinen Vorgaben bleiben und entweder erwische ich ihn damit oder halt eben nicht.
Genau, weil Energie ist einfach endlich und wenn man zu oft in den roten Bereich dreht, dann ist einfach die Energie hinten raus und im Ironman ist halt der Marathon lang und das rächt sich einfach, wenn man da mit seiner Energie nicht hausgehalten hat vorher.
Unter den Rennradfahrern gelten die Triathleten ja so ein bisschen als noch materialfixierter als Rennradfahrer es ohnehin schon teilweise sind. Würdest du dich da mit dazu zählen? Also bist du jemand, der so technische Entwicklung irgendwie verfolgt und da drauf gespannt ist? Du hast natürlich auch einen Sponsor, der dich quasi mit dem neuesten und besten Material so ein bisschen auch versorgt. Aber ist das was dich interessiert?
Ich würde sagen, das interessiert mich immer mehr. Ich bin jetzt nicht so ein kompletter Datenfreak oder sowas. Ich verlasse mich immer am liebsten auf mein Körpergefühl, aber klar ist es natürlich toll, dass ich so Partner habe, die mir da neue Fahrräder stellen. Ich weiß, ich habe das beste Material, das möglich ist, und das ist natürlich schon so wie Weihnachten und Ostern zusammen, wenn man jedes Jahr dann sein neues Material kriegt und wie das dann schnurrt und neu fährt und es ja echt besser und schneller wird und man das natürlich im Windkanal überprüft. Das ist natürlich schon echt eine Faszination, die echt schön ist, und da würde ich jetzt schon, je mehr ich da auf diese Langdistanz komme, schon ein bisschen, wird mir das wichtiger. Und ich freue mich einfach drauf, ganz tolles Material zu haben, und bin da sehr dankbar, dass ich eben die Möglichkeiten habe, mit so tollen Sponsoren zusammenzuarbeiten zu dürfen oder dass Leute interessiert dran sind, mich so schnell zu machen. Und das ist natürlich ein sehr spannendes Thema für mich.
Hast du denn dann nur so eine Triathlon-Maschine oder fährst du noch ein klassisches Rennrad?
Ich habe auch ein klassisches Rennrad und jetzt habe ich auch noch ein Crossrad, damit ich doch auch mal im Winter nach draußen kann. Und das muss ich sagen, genieße ich schon sehr. Also ich, ich fahre eigentlich, wenn ich außen fahre, nur auf dem Rennrad, weil ich einen ganz bösen Radunfall hatte vor 2 Jahren, weil ich das Gefühl habe, es wird einfach immer gefährlicher, mit dem Zeitfahrrad außen zu fahren. Leute können die Geschwindigkeiten nicht einschätzen. Es ist einfach zu busy auf den Straßen, dass ich ich würde sagen, ja, so 3-4 Einheiten auf dem Rennrad außen mache im Sommer, wenn schönes Wetter ist, und alle Zeitfahreinheiten, Intervalleinheiten auf der Rolle, auf dem Zeitfahrrad.
Okay, nee, weil ich kenne es auch von meiner Wahrnehmung. Ich habe mich immer gefragt, wer diese Zeitfahr-Triathlon-Räder kauft, weil so viele Strecken, wo man mit denen vernünftig fahren kann, die muss man ja auch sich wirklich bewusst raussuchen, wo man dann irgendwie mal ein paar Kilometer hat, ohne Kreuzungen, ohne Ampeln, ohne Verkehr, wo man dann einfach mal in die Zeitfahrposition gehen kann. Und da ist halt einfach auch, wenn man dann mit in der Position ist, ja die Aufmerksamkeit auf den Verkehr, auf das Umfeld einfach eingeschränkt.
Ja, man ist halt einfach, das ist halt, man ist nicht an den Bremshebeln, man ist unheimlich schnell. Also wenn man in der Zeitfahrposition liegt, da hat man locker, auch als Altersklassenathlet, locker über 40 km/h drauf. Und das ist einfach saugefährlich. Und deswegen mache ich das außen gar nicht mehr. Also ich mache es auf den Kanaren, auf Lanzarote, da ist das alles absehbar, da gibt es nicht viele Ampeln, da sind die Leute auch die Sportler gewohnt, und da ist einfach das Verkehrsaufkommen nicht so intensiv. Da mache ich das außen. Aber hier in Deutschland, also habe ich jetzt in der Gegend, wo ich wohne, ist mir das einfach zu gefährlich.
Aber da ist das ist ja auch was bei den Rennradfahrern gerade immer mehr und mehr Beliebtheit bekommt, diese Crossbikes oder auch so ein Gravelbike, dass man eben ja quasi das Rennradfahren jetzt so ein bisschen mehr auf Wege verlegt, wo man möglichst wenig bis gar keinen Verkehr hat, nämlich irgendwo in Wald auf geschotterten Wegen und sich quasi da dann seine Kilometer macht, weil ja, ich glaube, das mit dem Verkehr, da werden dir viele Radfahrer auch beipflichten, dass es nicht immer so angenehm ist, und wenn die sich dann vorstellen, sie hätten den Kopf noch weiter unten und die Hände nicht an den Bremsen, dann wird's so manch einem vielleicht dann doch ein bisschen anders und kann das vielleicht auch dann gut nachvollziehen.
Definitiv. Und die meisten, die ja Hobbysportler sind, die müssen ja dann auch abends dann trainieren oder keine Ahnung, wenn gerade Rush-Hour ist oder alle anderen auch nach Hause fahren. Von daher ist es echt schon toll, wenn man ein Crossrad hat und eben die Möglichkeit hat, in den Wald zu gehen. Das ist einfach echt toll und ich genieße das schon auch.
Ja, ich denke, das jetzt auch, man als Sportwissenschaftlerin weiß das ja wahrscheinlich auch, so diese Trainingspläne draußen. Also ich frage mich immer, wie man das wirklich so gut umsetzen kann, wenn man sagt, okay, jetzt muss ich hier meine Intervalle fahren und mache das draußen irgendwie im Straßenverkehr. Entweder habe ich irgendwie glücklicherweise eine Runde, die ich mir rausgesucht habe, wo ich die fahren kann, habe dann irgendwie eine Anfahrt dahin, wo ich sozusagen leere Kilometer habe, und dann Rückweg ist das Ganze nochmal. Ich habe es mal ein paar Mal versucht und konnte es mir echt nicht vorstellen, weil immer irgendwas dazwischen kommt.
Ich kann es mir eben auch nicht vorstellen. Dann hast du mal Rückenwind, dann kriegst du die Wattzahl nicht, das ist dann so frustrierend, oder da kommt doch ein Auto raus und bremst dich aus. Es ist einfach so viel. Ich meine, Triathlon ist eine Sportart der Kompromisse. Man hat einfach nur ein gewisses Zeit- und Energiebudget zur Verfügung, und es ist einfach wahnsinnig effektiv, wenn man der das auf der Rolle macht. Du setzt dich drauf und kannst loslegen und du kannst den Kopf runter machen und kannst so hart treten, wie du willst, ohne dass sich jemand umfährt. Und ja, auch Kraft, Ausdauer in der Walle. Man muss ja auch erstmal einen Berg finden, der dann, keine Ahnung, das wird ja dann auch immer länger, bis zu 10, 15 Minuten. Solche Berge muss man erstmal haben und dann muss man auch noch dementsprechend hinkommen und dann hast du auch nur kurze Regenerationszeiten und du willst ja auch mit dem Pedalieren und das ist einfach viel einfacher, das alles auf der Rolle zu machen.
Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, dass du aber auch, also auch ein Rennrad hast und ein Crossrad, so wird es dich auch mal reizen, was anderes, so ein reines Rennrad-Event mitzumachen, also jetzt so einen Alpenmarathon zu fahren, natürlich dann auch vielleicht mit einem entsprechenden Zeitziel oder so ein Jedermann-Rennen, würde dich das sowas mal reizen oder hast du sowas schon mal gemacht auch vielleicht?
Ich habe sowas schon mal gemacht, also zu meinen Anfängen als Triathlet bin ich mal den Frankenwald-Radmarathon mitgefahren und wie ich im Laufen mal extrem verletzt bin, bin ich auch mal zur Studentenzeit die Deutsche Hochschulmeisterschaft im Straßenrennrad mitgefahren. Und aber ja, mein Zeitplan ist leider im Moment, ja, es ist halt alles auf Triathlon ausgelegt und wenn ich einen Wettkampf mache, möchte ich den natürlich auch entsprechend vorbereiten und gut sein. Also ich habe es mich an die Startlinie zu stellen, einfach nur um dabei zu sein, sondern ich habe dann auch schon Ansprüche an mich selber und das passt einfach zurzeit gar nicht in meinen Rennplan rein, aber sicher meistens so ein Ötztaler mal mitzufahren oder so, das ist natürlich schon eine Riesenherausforderung, aber da möchte ich auch dementsprechend vorbereitet sein. Aber es ist sicher eine tolle Herausforderung, die ich bestimmt irgendwann nach meiner Karriere mal in Angriff nehmen möchte.
Ich muss da mal an unseren ehemaligen Kollegen denken, den Nils Wieshardt von der Triathlon, der ist ja jetzt da Chefredakteur, der irgendwann mal vorgerechnet hat, dass den Endura-Alpentraum, den wir anodunumals hatten, dass der härter ist als der Ironman, weil er hat irgendwann, glaube ich, da war ich relativ frisch bei der Roadbike, sich vorgenommen, dann die Langdistanz im, glaube ich, Rot ist er gefahren, gell, Holly, du warst da mehr drin und hat sich dann selber ausgerechnet, dass eigentlich der Endura-Alpentraum härter ist als die Langdistanz, von daher
Also ich glaube, die beiden Events geben sich die Langdistanz und so ein Alpenmarathon, die geben sich nichts. Ich muss sagen, ich habe auch beides schon gemacht und ich fand den Alpenmarathon fand ich auch unheimlich anstrengend, aber es sind unterschiedliche Arten, auf die man leidet, glaube ich.
Auch, weil man kann es gar nicht vergleichen. Und wenn man zweimal den gleich macht, vielleicht wird es sich einmal ganz toll anfühlen und einmal ganz schrecklich. Das hängt ja auch von der Tagesform ab und vom Wetter und von der Energieversorgung. Es sind einfach so viele Komponenten, dass man das, glaube ich, gar nicht vergleichen kann.
Ja, ich glaube, nur die Distanz und was im Kopf passieren muss, um das Ganze durchzustehen. Ich glaube, das ist schon relativ ähnlich. Also ich kenne es dann nur von mir, wenn man den ersten Berg hochfahre und merkt dann so, upsi, jetzt das kommen dann noch drei oder vier. Ich meine, meistens, wenn man dann einmal drin ist, dann rollt es irgendwann, aber so gerade die erste Schwelle sozusagen, die ist bei mir mal so der Killer im Kopf, der dann sagt, ey, wie, jetzt hast du 500 Höhenmeter geschafft, am Ende sind es dann 4.500 oder so. Das muss man sich echt dann auch in diese kleinen Teile, glaube ich, zerlegen, wie du auch schon gesagt hast. Und sagen, okay, jetzt erstmal den ersten Berg und dann schauen wir weiter ungefähr.
Ja, und vor allem bei solchen langen Events oder da darf man sich echt nicht kirre machen lassen, wenn es am Anfang gar nicht läuft. Man muss vorbereitet sein, dass man Höhen und Tiefen haben wird. Und das Gute ist, je länger so ein Event ist, da wird nach jedem Tief auch wieder ein Hoch kommen. Man muss einfach nur Vertrauen drauf haben. Und nicht gleich
Man muss nur lange genug leiden.
Irgendwann wird es schon besser.
Das ist eine perfekte Einstellung für sowohl für die Langdistanz-Triathlon als auch für so einen Radmarathon. Einfach, wenn du lange genug leidest, es wird wieder besser am Ende.
Definitiv. Es kommt immer ein Hoch mal wieder zwischendurch.
Die Triathleten, die sind ja bei den Rennradfahrern manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, werden manchmal so ein bisschen belächelt für ihre Eigenheiten. Also da gibt es die Klassiker, dass sie die Socken dann entweder ganz kurz oder viel zu lang haben.
Bis zum Knie.
Genau, bis zum Knie oder auch was früher. Und ich glaube, das habe ich vor Jahren auch mal gemacht, ein ärmelloses Trikot mit Armlängen zusammen anziehen. Aber gibt es das Ganze auch andersrum? Also gibt es Dinge, die Triathleten an Rennradfahrern auffallen und wo man sich auch ein bisschen drüber lustig machen kann? Fällt dir da irgendwas ein?
Also ich glaube, wir Triathleten sind sehr tolerante Menschen und akzeptieren alle.
Sehr diplomatisch.
dann bin ich mir in der Richtung das eigentlich nicht bewusst. Aber ich weiß, dass sich viele Rennradfahrer sehen bei uns lustig machen. Damit müssen wir leben.
Bis ihr sie dann stehen lasst an der nächsten Ampel und die in quasi euren Staub schlucken müssen und nach 10 Minuten nicht mehr im Windschatten mitfahren können.
Ja, das kommt aber ganz auf Rennradfahrer und Triathleten an. Also ich glaube schon, dass viele Rennradfahrer so ein bisschen snobistisch auf Triathleten runterblicken irgendwie und sagen, ihr habt doch keine Ahnung von Radsport und ihr wollt eigentlich nur schnell fahren und das Rennrad als solches ist euch quasi gar nicht so heilig wie dem geheiligten Rennradfahrer, der es am liebsten übers Wohnzimmer so verhängen würde. Aber man muss auch zugeben, es macht halt auch Spaß, wenn man Triathleten hat, die dann trainieren in Aero-Positionen. Also das hatte ich einmal, das ist mein Highlight-Erlebnis. Ich weiß nicht, was es für ein Triathlon-Kollege war, der war auf jeden Fall auf dem Zeitfahrrad in Triathlon-Position, war aber unfassbar langsam unterwegs. Wahrscheinlich hatte der schon 180 Kilometer drauf, aber ich hatte gerade...
Genau.
Immer beim Bike-Fitting nachdenken.
Ja, keine Ahnung. Ich war halt kurz vorher im Bäckerstopp und hatte noch in einer meine Tüte mit meinem Nusshörnchen und bin dann mit einer Hand am Lenker an dem vorbeigefahren. Das fand ich so großartig.
Das war das dann, das Erfolgserlebnis.
Das war mein Highlight, ja.
Anne, du bist ja immer, man muss sagen, immer noch amtierende Langdistanz-Weltmeisterin. Der Ironman 2020 ist ja verständlicherweise, konnte nicht stattfinden. Er war mal verschoben worden auf Februar, was dann aber auch schon vor einigen Monaten dann auch abgesagt wurde. Und du genießt jetzt quasi noch ein weiteres Jahr mit dem Weltmeistertitel. Aber wir hoffen natürlich, dass dieses Jahr wieder einigermaßen Normalität einkehrt. Wenn jetzt die Rennen, so wie sie geplant sind, denn stattfinden können, was sind deine Highlights und deine Ziele für dieses Jahr 2021?
Also ganz klar, ein Highlight wird sein, dass ich gerne die Challenge Rot machen würde. Die hatte ich ja letztes Jahr auch schon geplant. Das ist einfach so, fast wie ein Heimrennen für mich in Rot. Ich komme ursprünglich aus Bayreuth und es war einfach der erste Triathlon in meinem Leben, den ich live erlebt habe. Und das ist dann schon so ein bisschen Herzensangelegenheit, da zu starten. Ich würde einfach gerne mal ein schnelles Rennen machen zu Hause. Und ich hoffe wirklich und bete, dass das stattfindet. Das ist ein großes Highlight. Und dann natürlich Projekttitelverteidigung oder das kann man ja nicht beeinflussen, aber ich möchte möglichst gut nochmal meine Leistung verbessern beim Ironman Hawaii und einfach eine gute Performance zeigen und bestmöglichst da am Start stehen. Und dann natürlich auch, die PTO hat ja jetzt diesen Collins Cup ins Leben gerufen. Das sollte ja letztes Jahr auch schon stattfinden. Das ist quasi, dass man im Team gegeneinander antritt, also Team Europa gegen Team USA und Team International. Und das wird in Samorin sein. Und das hoffe ich auch, dass das stattfindet. Und die drei Rennen, das sind so meine Highlights. Und drumherum würde ich sicher Vorbereitungsrennen einbauen, wenn die denn stattfinden sollten. Das ist ja alles ein bisschen, muss man zurzeit immer so ein bisschen auf Hab 8 sein. Und wenn irgendwo ein Rennen aufpoppt, definitiv, dann irgendwie zu schnappen. Von daher kann man noch nicht so wirklich planen. Aber mit den drei Rennen, das sind so meine Highlights und die würden alles rumgebaut.
Wie kombiniert man denn da eigentlich seinen Trainingsplan, wenn man halt gar nicht weiß, wann jetzt Rennen stattfinden, wann eigentlich die Formkurve oben sein muss? Ich meine, das ist ja dann auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung, oder?
Ja, dafür habe ich den Dan an meiner Seite, den Dan Lorang, der ist da natürlich Experte da drin. Aber dieses Jahr war es schon echt eine Herausforderung und wir haben einfach versucht, ein ganz hohes Grundniveau zu halten und dass wir relativ schnell, wenn ein Wettkampf in sich kommt, da halt mit einer Woche nochmal pieken, da eine relativ gute Leistung zustande bringen. Klar, es ist beides ein Kompromiss, aber andererseits muss ich auch sagen, dass ich von dem Jahr, so blöd es auch klingt, sehr profitiert habe, weil du einfach mal ein Jahr hast, wo du konstant durchtrainieren konntest. Ich hatte natürlich jedes Glück am Olympiastützpunkt, dass ich ohne Einschränkungen trainieren konnte, was natürlich jetzt nicht für alle anderen außerhalb gilt, aber ich habe da wirklich ganz tolle Bedingungen hier. Um mal ein Jahr zu haben, wo kein Wettkampfstress ist, man nicht durch irgendwelche Reisen oder sonst was abgelenkt wird, kann man wirklich eine ganz, ganz tolle Basis aufbauen. Das ist wirklich erstaunlich, was dann auf einmal für Leistungen rauskommen. Ich habe meine 10 Kilometer Bestzeit im Laufen verbessert und lauter so Zeug, obwohl ich denke, wo kommt das denn her? Aber das ist halt einfach dieses konstante Training. Das ist halt der Schlüssel zum Erfolg im Ausdauersport. und wenig Stress. Und das, das hat man auch im Laufen gesehen, dass fast alle Weltrekorde jetzt pulverisiert wurden. Das ist, ist halt einfach dem Umstand geschuldet, wenig Wettkämpfe, sehr fokussiertes, konzentriertes Training und dann sind wirklich ganz tolle Leistungen möglich.
Du hast gerade gesagt, dass dein Trainer, der Dan Loang, der trainiert ja auch teilweise deutsche Radprofis beim Team Bora Hansgrohe. Hast du das Gefühl oder weißt du, ob es da Überschneidungen in eurem Training gibt? Also hast du und mit Dan auch mal Sachen trainiert, die du vorher nicht gemacht hast, wo du das Gefühl hast, okay, das kommt vielleicht ein bisschen auch da von den Radsportlern her oder ist dein Training weiterhin absolut Triathlon-fokussiert?
Ich würde schon sagen, dass es total Triathlon-fokussiert ist. Aber klar, der Dan, der ist immer am Nabel der Zeit und ist sehr innovativ. Und ich meine, man kann nicht immer das Gleiche machen, weil wenn man immer das Gleiche macht, kommt immer das Gleiche raus. Also man muss sich ja schon, man will ja immer besser werden. Von daher muss man natürlich immer neue Sachen mit einbringen. Und ich glaube, das kann man dann gar nicht so genau abgrenzen. Dan verfügt halt einfach über ein wahnsinnig großes Wissen. Da wird ihm der Radsport sicherlich beeinflusst für unser Triathlon-Training, genauso wie es vielleicht umgekehrt sein wird, dass das Triathlon-Training sein Training im Radsport beeinflusst. Er trainiert auch Marathonläufer. Das ist alles, glaube ich, ein Wissensquell für ihn, das dann einfach alle Sportler profitieren lässt.
Wenn wir mal hoffen, dass es 2021 einige Veranstaltungen gibt, die stattfinden können, auch für nicht nur für Profis, sondern vielleicht auch für Jedermänner. Was würdest du sagen? Also warum sollte ein Rennradfahrer unbedingt mal ein Triathlon ausprobieren? Und was sollte er bei seinem ersten oder sie bei ihrem ersten Wettkampf beachten? Oder?
Also ich glaube, dass es einfach eine ganz tolle Erfahrung ist, mal Triathlon zu machen. Ich glaube, allein schon mal zu laufen nach dem Radfahren, das ist wirklich ein Aha-Effekt, den kann man sich gar nicht vorstellen. Und es ist halt einfach abwechslungsreich. Man hat einfach drei Sportarten, die auf den ersten Blick gar nicht so sehr vereinbar scheinen. Und das ist gerade die Herausforderung. Und ich würde jedem empfehlen, also sich nicht gleich einen Ironman vorzunehmen, sondern einfach mal den lokalen Volksdistanz-Triathlon ausprobieren. Mhm. Einfach mal klein anzufangen und schauen, ob einem das gefällt. Und ja, also es ist auch eine Herausforderung, erstmal einen Volksdistanz-Triathlon zu machen. Man muss nicht immer gleich ganz oben einsteigen.
Ja, vor allem, da braucht man jetzt auch nicht, also die Wahnsinnsausrüstung. Ich meine, da man Rennrad hat, eine Badehose und ein paar Laufschuhe, ist man ja eigentlich schon ganz gut ausgestattet,
genau,
oder?
Genau, so sollte es auch sein. Und es sollte nicht zu einer Materialschlacht ausarten. Was macht ein Volksdistanz? Und da ist es völlig okay, wenn man da mit einem normalen Rennrad ankommt. Es ist völlig okay, wenn man da auch mit einem Mountainbike ankommt. Es geht um die eigene Leistung. Man kann auch auf dem Mountainbike sich sehr quälen und schinden und man soll einfach erstmal Spaß dran haben und schauen, ob einem die Sportart überhaupt gefällt. Und dann, wenn man merkt, okay, und hat da Blut geleckt, dann kann man ja dann immer spezifischer werden.
Ich habe jetzt gerade die Vorstellung, kann man da auch sozusagen klassisch overdressed auftauchen? Ich stelle mir jetzt vor, ich komme jetzt zum Volkstriathlon mit einer 10.000 Euro Triathlon-Maschine, mit meinem Haifischflossen-Haut-Ganzkörperanzug und meinen Laufschuhen und will da den Volkstriathlon in Pusemuckel pulverisieren. Ist es wirklich so, dass du da dann auch overdressed auftauchen kannst? Gibt es da quasi jetzt mal so
Ich befürchte leider nicht mehr. Ich befürchte, man fällt auf, wenn man mit dem Mountainbike ankommt, weil inzwischen ja doch die Materialschlacht extrem auch bei den Altersklassenwettbewerben zugenommen hat. Also wenn ich mal sehe, was da für Fahrräder in der Wechselzone steht, dann denke ich, da müssen sich schon Profiathleten selbst strecken, um mit dem Material mithalten zu können. Also es ist leider extrem so, dass auch schon im untersten Hobbybereich die Materialschlacht extrem zugenommen hat. Also man würde da nicht mehr auffallen, wenn man mit dem teuersten 10.000 Euro Rad ankommen würde.
Okay, und jetzt noch eine Frage. Ich meine, Frauen im Radsport ist ja auch so eine durchaus wachsende Zielgruppe. Findest du, dass das jetzt Triathlon noch Frauen noch stärker anspricht als jetzt das klassische Rennrad?
Boah, ich habe jetzt natürlich keine Zahlen, was so Radsport Frauen oder Triathlon, aber ich denke halt einfach, Triathlon für Frauen ist vielleicht schon attraktiver, weil ich glaube, dass man damit einfach man hat gesehen, man kann damit seinen Lebensunterhalt bestreiten und man wird gleichmäßig bezahlt, was jetzt so Preisgelder anbekommt. Und ich glaube, der Frauenradsport, also ich habe da keine Internas oder keine, bin ich jetzt erfahren, aber ich kann mir echt vorstellen, ich bekomme eigentlich als Außenstehender überhaupt nichts mit von Damenradsport und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da die Bezahlung eben so ist, dass es besonders attraktiv für Frauen wäre, sagen wir mal so.
Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, das ist so ein Modell, das Allermeiste. Man kann davon leben, also was wir so gehört haben, aber halt, man wird nicht reich damit.
Man kann überleben vielleicht, aber auch nur für den Moment. Und dadurch, dass es eben auch nie gezeigt wird, jetzt außer mal bei der WM habe ich mal was gesehen oder bei Olympia, das ist eigentlich das Einzige, was mir, also ich weiß, dass es ein Giro gab für Frauen, aber ich habe da persönlich noch nie irgendwie, da muss man schon Experte sein, um sich darüber zu informieren und deswegen ist es auch nicht so präsent, dass vielleicht Frauen sich entscheiden, Radsport zu machen.
Wie ist es denn bei dir? Du bist Profi, aber du bist jetzt nicht Sportsoldat oder Bundeswehr oder sonst irgendwas.
Ich war Bundeswehr, ich war in der Sportfördergruppe, aber das bezieht sich immer alles nur auf olympische Sportarten. Das heißt, wenn du im Verband organisiert bist und eine olympische Sportart betreibst und da in A-Kader bist oder B-Kader bist, dann kannst du gemeldet werden für die Sportfördergruppe. Und ich war 4 Jahre in der Sportfördergruppe, aber Langdistanz-Triathlon ist eben nicht mehr Nationalmannschaft quasi oder vom Verband gefördert und auch keine olympische Sportart und deswegen bin ich da selbstständig.
Okay. Nee, und was mich noch auf die Frauen im Radsport, beziehungsweise Frauen im Radsport, Triathlon, also jetzt geht wieder Richtung Sportwissenschaft, ist es natürlich dann für den, also jetzt ganz körpermäßig natürlich auch, meine Radsportler sind ja sehr, sehr monomäßig ausgerichtet.
Einseitig,
ja. Also man hat sozusagen starke Beine und der Rest soll möglichst nichts wiegen und nicht im Weg sein. Und durchs Triathlon, durchs Laufen, durchs Schwimmen vor allem, bist du ja natürlich der komplettere Athlet. Ist das auch sozusagen ein Punkt, der für den Triathlon spricht, zumindest mal gelegentlich?
Also ich glaube sicher, dass es gerade das Schwimmen halt extrem präventiv fürs Radfahren ist, wenn man einfach mal in der gestreckten Position und einfach mal was für seinen Rücken macht. Und ich merke auch jetzt in dem Lockdown, wie ich 4 Wochen nicht schwimmen konnte, dass ich extrem Rückenschmerzen auf einmal bekommen habe. Ich hatte nie Probleme mit dem Rücken und wenn das Schwimmen komplett wegfällt, ich hatte wie so eine Art kleinen Bandscheibenvorfall und nicht nur ich, auch meine Kollegen. Das merkt man dann schon wirklich, dass das andere wirklich einseitig ist. Also gerade wenn man nur Rad fährt, da muss man schon wirklich sehr viel Stabi-Training und Rückentraining machen, glaube ich, um da einen Ausgleich zu
machen. Alle Radfahrer in Massen machen.
Ja, genau.
Ja, also da hältst du auch das Schwimmen sozusagen als Ausgleich schon absolut wichtig. Dann schließe ich noch meine letzte Frage an, was ich halt auch von Triathleten höre, ist so das Schwimmtraining so zu den am wenigsten beliebten Aufgaben einfach gehört. Also welchen, die haben es dann sein gelassen, weil sie keinen Bock mehr hatten, täglich eine Stunde quasi nur den Schwimmbadboden zu sehen und da Bahnen zu ziehen. Weil so das, was du halt beim Wettkampf hast, dieses Außenschwimmen ist ja nochmal was anderes als in der Halle. Und da dieses Hallentraining, Bahnen ziehen, ist halt auch nicht jedermanns Sache, oder?
Naja, das Problem am Schwimmen ist halt einfach, dass es eine extrem technische Sportart ist. Und wenn man halt nicht aus dieser Sportart kommt oder es von Kindesbeinen erlernt hat, das ist einfach eine immense Schinderei. Und man muss da extremen Zeitaufwand betreiben, um da 1-2 Sekündchen auf 100 Meter rauszukramen. Und da, gerade wenn man eben als Altersklassenathlet Langdistanz macht und effektiv mit seiner Zeit umgehen will und muss, dann stellt sich natürlich schon die Frage, nutze ich meine Zeit, um lieber auf die Rolle, aufs Rad zu gehen, um da vielleicht Minuten gut zu machen, als stundenlang erstmal da zum Schwimmbad zu fahren, dann auch eine Schwimmzeit zu bekommen und vielleicht 1-2 Sekündchen schneller zu sein. Da muss man wirklich schauen, was ist der Zeitaufwand und die effektive Leistung, was dann am Schluss rauskommt, wirklich wert. Ich meine, bei uns stellt sich die Frage nicht. Wir müssen uns da natürlich durch. Ich meine, Schwimmen ist auch nicht. Ich hege so eine gesunde Hassliebe mit dem Schwimmen. Aber das ist einfach so und ist Teil des Sports. Und es ist halt einfach
das ist quasi das notwendige notwendige Übel.
Ja, ist es natürlich schon auch toll, wenn man sieht, wie man sich verbessert oder ja, wenn man dann merkt, oh, jetzt habe ich was gefunden, ey, jetzt liege ich auf einmal mal oben oder jetzt fühlt sich's nicht ganz wie Sterben an oder da hängt jetzt kein Gewicht an meinen Füßen, das mich immer nach unten am Boden ziehen will, sondern je mehr man schwimmt, desto mehr merkt man natürlich auch, wie man floatet auf dem Wasser oder wie, ja, wie ökonomisch man mal wird und das ist natürlich auch schon toll und inzwischen habe ich echt Schwimmen, meinen Frieden mit dem Schwimmen gemacht, sagen wir mal so.
Also ich kann sagen, aus meiner Erfahrung ist so das Schwimmen, was mich abhält, mal so ein Volkstriathlon zu machen, weil ich bin so mal vielleicht etwas advanced Seepferdchen, also schaffe dann mal zwei Bahnen, ohne ins Schnaufen zu kommen, aber ich habe das Gefühl, wenn man dann wirklich souverän schwimmen will, dann muss man ja schon auch nochmal das Kraulen, also das habe ich irgendwann mal in der Schule so zwischen drei ausgefallenen Schwimmstunden halt so ein bisschen gelernt und der Rest ist halt so Freibad. Ich guck's mir ab, wie es im Fernsehen ist und versuch's irgendwie umzusetzen, aber das ist ja dann nochmal was völlig anderes. Also es fängt ja schon an, ich glaube, ich kriege drei Atemzüge hin, ohne Wasser zu schlucken. Da habe ich das Gefühl, da bräuchte ich dann tatsächlich mal irgendwie einen Trainer, einen Coach, der einem da mal professionell Hilfe gibt, oder?
Definitiv. Also im Schwimmen ist wirklich, es nützt halt einfach nichts. Beim Laufen ist es so, je mehr Kraft und Energie ich reinstecke, desto schneller bin ich. Mhm. Aber wenn ich im Wasser, das Wasser mehr totschlag, deswegen bin ich auch nicht schneller. Das ist eben diese Krux. Man kann sich nicht mehr anstrengen und wird dadurch schneller. Das ist einfach eine extrem technische Sportart. Von daher würde ich jedem empfehlen, gerade wenn man anfängt und noch nicht irgendwie sich eine schiefe Technik eingebrandmarkt hat, wenn man wirklich gleich von Anfang an versucht, da jemand am Beckenrand zu haben, der sich damit auskennt, das ist mal gleich eben eine richtige Technik erlernt, weil damit kann man sich so viel Leid und so viel Schmerzen ersparen. Das ist wirklich gut investierte Zeit.
Aber es ist schön zu hören, dass selbst eine Weltmeisterin quasi immer noch teilweise mit dem Schwimmen auch noch hadern kann. Das heißt, auch für uns andere Triathleten ist vielleicht noch nicht alles verloren, wenn wir jetzt Schwierigkeiten mit dem Schwimmen haben. Also ja, das gibt uns Mut.
Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob man jetzt Altersklassenathlet ist oder Profisportler. Man ist immer unzufrieden mit seiner Leistung. Man wird nie zu diesem Punkt kommen, wo man zufrieden ist, weil das ist der Punkt,
an dem man aufhört. Ist genug.
Ja. Also man muss schon immer hungrig bleiben und immer den Drang haben, besser zu werden. Das ist eben, ja, was uns antreibt.
Du hast ja auch schon gesagt, du möchtest dich nochmal, du möchtest deine eigene Leistung auf Hawaii nochmal, du möchtest nochmal so eine gute Leistung abliefern oder verbessern. Jetzt mal ganz in die Zukunft gesprochen. Hast du schon eine Idee, was nach dem Triathlon, nach der Profikarriere für dich auf dem Plan steht oder lässt du dich überraschen?
Nee, das habe ich nicht, das lasse ich mich überraschen. Ich glaube, ich habe auch nie vorgehabt, Profi-Triathletin zu werden. Die Tür, die ging irgendwann auf. Und ich bin da mit vollem Elan durchgesprungen durch diese Tür. Und ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man einen Plan hat im Moment. Und ich kann mich nur auf was fokussieren, wenn ich dieses eine Ziel habe. Und wenn ich zu viele Optionen und zu viele Ideen in meinem Kopf hätte, das würde mich einfach von meinen Zielen ablenken. Und jetzt ist eben die Zeit des Leistungssports. Das ist eine begrenzte Zeit in meinem Leben, das weiß ich. Und deswegen muss ich die so effektiv nutzen, wie ich nur kann. Und mein Ziel ist einfach, ja, meine Leistung zu verbessern, das ist das, woran ich jeden Tag denke. Und wenn das irgendwann nicht mehr möglich ist, dann hoffe ich einfach darauf, dass ich eine neue Tür aufmache, durch die ich dann wieder voller Elan durchspringen kann. Und bin da aber offen für alles. Und jetzt habe ich eben diesen Plan A und den verfolge ich. Und wenn der nicht mehr zu machen ist, dann kommt Plan A 2.
Das ist eine schöne Einstellung. Aber dann drücken wir dir erstmal die Daumen, dass der Plan A auf jeden Fall noch ein paar Jahre weitergeht und auch auf dem Niveau. Und ja, dass es hoffentlich auch dieses Jahr wieder mit den Rennen so richtig losgeht, spätestens im Sommer und du auch wieder quasi zeigen kannst, wofür du dann lange anderthalb Jahre quasi durchtrainiert hast.
Ja, das würde ich mir auch wünschen, auch für alle Altersklassenathleten natürlich, die gerade auf dem Trockenen sitzen.
Ja, weil Triathlon ist halt auch so ein extremer Wettkampfsport. Ich meine, man macht halt nicht einfach so mal einen Triathlon am Sonntagnachmittag, wenn man Lust drauf hat, also wie unser eins Radfahren geht. Sag jetzt, mache ich mal einen Triathlon allein für mich und gehe irgendwo schwimmen, springe nach aufs Rad und laufe dann. Das macht man in dem Sinne nicht, oder?
Nee, vor allem ist man halt auch so von Trainingsstätten abhängig, was uns jetzt halt gerade extrem bewusst wird. Wenn man halt einfach ja ein Schwimmbad benötigt, um seine Sportart auszuüben, ist es einfach gerade schwierig. Mhm. Oder wenn man nicht mehr ins Gym kann oder ja nicht mehr auf die Laufbahn kann. Das ist halt einfach schwieriger, wie wenn man jetzt Rennradfahrer ist, wo man doch relativ unabhängig ist und einfach auf sein Rad gehen kann und seinem Training nachgehen kann. Das ist halt bei uns im Triathlon leider nicht so. Keiner hat in der Regel einen eigenen Pool zu Hause.
Ja, das fehlt mir auch noch im Keller.
Ich arbeite
auch noch. Die Gegenstromanlage, ja, das wäre schön. Ja, Anne, dann vielen Dank für lange und ausführliche Gespräch. Du hast uns echt viele neue, interessante Einblicke gegeben, die ich hoffe auch unseren Hörern vielleicht sogar Lust gemacht haben, selber mal sowas auszuprobieren, wenn es draußen wieder auf jeden Fall ein bisschen wärmer ist und wenn vor allem auch Wettkämpfe wieder stattfinden, dann hoffe ich, fühlt der ein oder andere sich jetzt motiviert, das selber mal auszuprobieren mit einer Volksdistanz.
Das hoffe ich auch.
Ja. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und wenn ihr uns das mitteilen wollt, dass er euch gefallen hat oder auch wenn ihr uns was anderes mitteilen wollt, Lob, Kritik, Anregungen für neue Themen, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an podcast@roadbike.de und ihr könnt natürlich auch das Heft kaufen, das wird uns natürlich sehr freuen. Die Roadbike gibt es jeden Monat am Kiosk oder viel einfacher noch, ihr holt euch einfach ein Abo, dann kommt die Roadbike nämlich zu euch nach Hause. Und im Internet gibt es uns natürlich auch auf roadbike.de oder auf Twitter, Instagram und Facebook könnt ihr nach Roadbike Magazin suchen und dann findet ihr uns.
Genau.
Also, wir sagen nochmal Dank fürs Zuhören.
Genau, danke Anne.
Danke.
Danke Anne. Und wir
hören uns
beim nächsten Mal, ja. Bei der nächsten Folge. Alles klar, macht's gut.
Macht's gut, ciao.
Ciao.
Faszination Rennrad. Der Roadbike Podcast.